So, dann beginnen wir mit dem Bibel- und Gebetsabend und damit heiße ich euch auch ganz herzlich willkommen zum heutigen Bibel- und Gebetsabend. Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam weiterzumachen in der Apostelgeschichte. Für mich war das jetzt so eine Pause von insgesamt 6 Wochen und einmal hat mich ja Peter vertreten und einmal beim letzten Mal dann Wilfried und umso mehr freue ich mich, heute jetzt wieder bei euch sein zu können und mit euch weiter tiefer in die Apostelgeschichte zu graben und einzutauchen. Ich habe mir die Aufnahmen auch angehört so und möchte gleich auch nochmal einen Rückblick geben über das, was wir so erarbeitet haben während der dritten Missionsreise, sodass wir so auf einem Stand sind. Und dann tauchen wir in diesen Text ein, der hier an der PowerPoint auch steht. Apostelgeschichte 20, die Verse 13 bis 16, möchte ich heute ein bisschen näher mit euch beleuchten. Bevor wir das Ganze tun, möchte ich wie immer beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus, auch heute ist es wieder eine pure Gnade, dass wir zusammenkommen können in diesem Saal, dass wir als geistliche Geschwister uns eins machen dürfen im Hören auf dich. Wir wollen uns unter dein Wort stellen. Du sollst reden, Herr, wir wollen hören und wir wollen dir gehorsam sein. Und wir bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest, sodass wir konzentriert sind bei diesem Text und entlang diesen Textes dann auch das erarbeiten, was du uns zu sagen hast. Und gleichzeitig wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest und dein Wort ganz tief in unser Herz fällt und aufgeht und Frucht bringt und diese Frucht dich ehrt. Herr, lass uns Täter deines Wortes sein. Wir bringen dir diejenigen unter uns, die verreist sind und bitten dich, dass du ihnen eine erholsame Zeit schenkst. Und wir bringen dir die, die vielleicht krank sind oder anderweitig verhindert und heute nicht dabei sein können. Herr, und vor allem wollen wir dir diejenigen bringen, die aktuell geistlich eine Wüstenzeit durchmachen. Herr, wir bitten dich, dass du dich auch über sie erbarmst und dass du sie wieder erfrischt in ihrem Glauben und sie stärkst und sie wieder mit Freuden auch an der Gemeinschaft der Gläubigen teilnehmen. Und so danken wir dir für deine Gegenwart hier unter uns, Herr, und bitten dich um deinen Segen. Amen. Ja, nimmt gerne Platz. Und ich mache diesen Rückblick, weil wir ja mitten in der dritten Missionsreise sind. Guten Abend. Mache ich diesen Rückblick wie jedes Mal mit der Karte der Missionsreise, der dritten Missionsreise. Also wir nähern uns so langsam dem Ende der dritten Missionsreise. Es wird nicht mehr lange dauern, so Kapitel 21, so Mitte Kapitel 21 ist dann diese dritte Missionsreise auch beendet. Ja, was haben wir alle schon erarbeitet? Die dritte Missionsreise ging hier los in Antiochia in Syrien. Hier ist die aussendende Gemeinde von Paulus und Silas und sie sind dann losgezogen und sind dann über das Festland, heutige Türkei, durch die verschiedensten Orte, Tarsus, wo Paulus geboren und aufgewachsen ist, Derbe kennen wir schon von der ersten und der zweiten Missionsreise, Lystra, hier kommt Timotheus her, Ikonium, Antiochia in Pisidien, das sind alles Ortschaften, die wir schon während den ersten beiden Missionsreisen kennengelernt haben. Und diesmal sind sie dann nach Ephesus gekommen. Und dort in Ephesus war Paulus eine sehr lange Zeit, also für ihn eine sehr lange Zeit, nämlich ganze 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren hat er vor allem gelehrt. Er hat das Evangelium gepredigt, er hat Gottes Wort ausgelegt. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 19, wie die Gemeinde gewachsen ist, in der Tiefe gewachsen ist. Apostelgeschichte 19, Vers 17, da steht über die Geschwister in Ephesus, und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn wurde hoch gepriesen. Also diese Gemeinde, die ist gewachsen in der Ehrfurcht vor Gott. Also eine Gemeinde, eine geistlich gesunde Gemeinde, die wächst in der Ehrfurcht Gottes. Und dadurch, durch diese Ehrfurcht vor Gott, wird Jesus hoch gepriesen. Also sie sind in der Tiefe gewachsen, sie sind aber auch in der Breite gewachsen. Vers 20, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Paulus hat gelehrt Und die Brüder haben gelehrt und das Wort Gottes hat sich ausgebreitet in Ephesus. Und so ist die Gemeinde gewachsen. Menschen kommen zum Glauben und tun Buße und verlassen ihr altes Leben. Und dann haben wir gesehen, gerade in Ephesus war ja dieser Götzenkult, der Tempel der Diana oder auch Artemis genannt. Das war ja diese Fruchtbarkeitsgöttin, die man verehrt hatte in Ephesus. Da war dieser Tempel und diese Statue und so. All das haben wir ja erarbeitet. Und die Menschen, die dann an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind, die haben dann diesen Götzenkult verlassen. Und die Silberschmiede, die haben dann Angst bekommen um ihre Existenz, weil sie dachten, sie verlieren dann ihren Job. Weil die ganzen Christen jetzt nicht mehr diese kleinen Statuen kaufen und die ganzen anderen Altäre und was es alles so da gab. Also dieser Götzenkult, der florierte ja dort in Ephesus. Und somit hatten die Silberschmiede Angst, dass sie jetzt arbeitslos werden und es kommt zu einem Aufruhr, es kommt zu einem Tumult. Der Wortführer war der Silberschmied Demetrius und der Stadtschreiber greift dann ein und unterbindet diesen Aufruhr, damit jetzt nicht auf einmal es noch heftiger wird, als es sowieso schon war. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die sind in den Tempel gegangen, die haben 2 Stunden lang Großes, die Göttin der Diana geschrien und so. Also das muss ein Wahnsinn gewesen sein, was da an Tumult in Ephesus entstanden ist. Aber wie gesagt, Gott greift da durch diesen römischen Stadtschreiber ein und dieser Aufruhr wird dann unterbunden. Das war dann der Text am Ende von Kapitel 19, den Peter dann mit euch beleuchtet hat. Und letztes Mal, vor 2 Wochen, hat ja dann Wilfried den Gebetsabend bzw. den Bibelabend geleitet. Und da ging es um viele Reisen und es ging um eine sehr lange Predigt. Eine wirklich, wirklich sehr, sehr lange Predigt. So lang, dass einer eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist. Vielleicht erinnert ihr euch da auch noch dran an den jungen Mann mit Namen Eutychus. Da gehe ich auch noch mal ganz kurz ein. Also zuerst einmal die Reisen. Wir haben dann gesehen, wie Paulus von Ephesus mit seinen Mitarbeitern, zuerst die Mitarbeiter und dann er, sind sie gereist, so wie bei der 2. Missionsreise hier von Troas, das ist die Hafenstadt, dann rüber in die römische Provinz Mazedonien, das ist jetzt dieser Teil. Dann hier Philippi, diese Stadt kennen wir, wo der Gefängniswärter zum Glauben gekommen ist und Lydia und die Frau mit dem Wahrsagergeist. Dann hier Thessalonik ist ja eine Gemeinde entstanden. In Beröa sind Menschen zum Glauben gekommen, ist eine Gemeinde entstanden. Bis hin, dass sie dann von Mazedonien weitergereist sind in diese Provinz. Das ist heutiges Griechenland. Die römische Provinz Achaia und hier vor allem die Verwaltungsstadt Korinth. Korinth kennen wir ja auch schon von der 2. Missionsreise. Und dort in diesem Teil, Achaia in Griechenland, da war Paulus jetzt 3 Monate, hat dort die Geschwister gestärkt und eigentlich war seine ursprüngliche Reiseroute die, das steht dann in Apostelgeschichte 20, dass er hier von Korinth auf direkten Schiffsweg nach Jerusalem reisen wollte. Warum hat er es nicht gemacht? Warum ist er dann über das Festland gezogen? Könnt ihr euch noch erinnern, was der Grund war? Wieso er das nicht getan hat? Ich lese uns das mal vor in Vers 3. Also da steht, und er, also Paulus, brachte dort 3 Monate zu in dieser römischen Provinz Achaia. Und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, das ist dieser Teil hier, Syrien, römische Provinz Syrien, heutiges Israel da. Und als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich über Mazedonien zurückreisen, also wegen den Juden. Also da waren Juden, seine Gegner, also nicht die, die an Jesus Christus geglaubt haben, sondern die sich gegen Paulus und gegen das Evangelium gestellt haben. Und diese Juden, die haben irgendetwas vorgehabt. Höchstwahrscheinlich wollten sie ihn aufspüren auf der Reise und ihn dann eventuell sogar umbringen. So einen Hass hatten sie auf Paulus und seine Mitarbeiter. Und das war dann zu gefährlich. Er hat davon mitbekommen, wie auch immer er das mitbekommen hat, das sagt die Bibel nicht, aber er hat mitbekommen, dass die Juden vorhatten, ihn auf dieser Wegstrecke dann, auf der Meeresstrecke, dann irgendwie aufzuspüren und mindestens gefangen zu nehmen, wenn nicht sogar umzubringen. Und deshalb hat er sich dann entschieden, nein, ich reise nicht über den Schiffsweg, sondern ich reise wieder über den Landweg, so wie ich gekommen bin, reise ich wieder zurück. Das werden wir auch dann gleich sehen. Er war nicht allein unterwegs, sondern uns werden hier 7 Personen genannt, Aristarchos und Trophimus und Tychikus, aber das ist alles Wilfried mit euch beim letzten Mal durchgegangen. Diese Mitarbeiter sind dann auch vor ihm losgezogen, also sie sind dann hier losgezogen über den Landweg dann durch Mazedonien und seine Mitarbeiter, die sind schon nach Troas gezogen, also hier in die Hafenstadt, in diese Provinz. Und Paulus und Lukas, die sind dann hier geblieben. Wir lesen dann davon, dass sie hier in Philippi geblieben sind, weil dort ein jüdisches Fest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Damit verbunden auch das Passafest, also Passafest und ungesäuerte Brote, das wird dann immer zusammen gefeiert. Und die sind dann hier geblieben, Paulus und Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte. Und die anderen, die sind schon nach Troas gekommen. Und dann blieben sie 5 Tage lang und 5 Tage später sind sie dann auch nach Troas gekommen. Das berichtet uns dann die Bibel. Und dort in Troas blieben sie dann 7 Tage. Und dort in Troas hat dann Paulus diese lange Predigt gehalten. Am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, fand wahrscheinlich ein Abendgottesdienst statt, so stelle ich mir das vor. Und dann hat er irgendwann abends angefangen zu predigen und Gottes Wort sagt uns, dass er bis nach Mitternacht gepredigt hat. Und dann ist dieser Eutychus aus dem Fenster gefallen, aus dem 3. Stock. Er war tot, das macht die Bibel sehr deutlich. Und Paulus in der Vollmacht eines Apostels hat ihn dann in der Kraft Gottes wieder zum Leben auferweckt. So, darum ging es dann beim letzten Mal. Und heute schauen wir uns dann die Reisestrapazen und die Reisestation an, jetzt hier von Troas, wo dieses Wunder der Totenauferweckung geschehen ist. Schauen wir uns dann an, wie sie bis nach Milet kommen. Das ist dann hier. Ja, diese Reiseroute, das gucken wir uns jetzt an im Text, den wir gleich lesen. Okay, soweit erstmal. Oder habt ihr noch Fragen, Gedanken? Sonst starten wir einfach mal. Und zwar habe ich mir gedacht, weil dieser Text heute relativ kurz ist, würde ich vorschlagen, wir lesen auch nochmal den Text, der vor 2 Wochen dran war. Also Apostelgeschichte Kapitel 20, die Verse 1 bis Vers 17, habe ich mir mal vorgenommen. Apostelgeschichte 20, die Verse 1 bis Vers 17. Wie jedes Mal würde ich jemanden bitten, den Text vorzulesen, wenn jemand mag. Darf ich dich bitten, Hubert? Also 1 bis Vers 17.
Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich, und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und er brachte dort 3 Monate zu, und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am 1. Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf, während Paulus weiterredete. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos, um dort Paulus an Bord zu nehmen. Denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mytilene. Und von dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios. Tags darauf aber fuhren wir nach Samos, und nach einem Aufenthalt in Trogylium gelangten wir am nächsten Tag nach Mile. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Mile aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen.
Ja, herzlichen Dank fürs Vorlesen. War ja nicht ganz einfach, auch die ganzen Namen und die Namen der Ortschaften. Ja, der Text, Vers 13 bis Vers 17, der soll uns jetzt ein wenig beschäftigen. Es ist im Grunde genommen einfach nur eine Reiseroute und ich möchte dann später noch im Anschluss mit euch über etwas nachdenken, was mir so wichtig geworden ist im Erarbeiten dieses Textes. Und wie immer gehe ich Vers für Vers durch diesen Text, damit wir einfach nichts übersehen oder wenig übersehen. Vers 13 lese ich uns nochmal vor. Wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos, um dort Paulus an Bord zu nehmen. Denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Zunächst einmal müssen wir festhalten, mit wir ist Lukas mit eingeschlossen. Lukas bezieht sich mit ein. Lukas ist der Schreiber der Apostelgeschichte, derjenige, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hatte. Und deshalb schließt er sich jetzt mit ein und sagt jetzt, wir aber. Wir aber gingen voraus zum Schiff, also diese ganzen Mitarbeiter, die wir eben auch gehört haben in Vers 4, diese sieben Mitarbeiter plus Lukas, die sind dann schon voraus mit dem Schiff und fuhren nach Assos, um dort Paulus an Bord zu nehmen. Also hier nochmal die Karte. Wir sind jetzt hier, Troas. Hier ist dieses Auferweckungswunder von Eutychus geschehen. Und Lukas berichtet jetzt, wie sie dieses kleine Stück hier gefahren sind. Hier oben im Norden ist die Hafenstadt Troas. Hier im Süden, quasi eine Halbinsel, ist die Hafenstadt Assos. Dort sind sie dann gereist. Und hier kommt eine ganz wichtige Information noch zustande, und zwar, um dort Paulus an Bord zu nehmen. Paulus war ja auch in Troas, aber Paulus hat sich entschlossen, denn so hat er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Also Paulus hat sich entschieden, von Troas nach Assos diesen Wegabschnitt, er wollte unbedingt zu Fuß reisen, und die anderen, die sind dann hier mit dem Schiff gefahren und haben ihn dann im Süden wieder in Assos wieder mitgenommen. Warum er das Ganze so getan hat, also warum er die Leute mit dem Schiff hat reisen lassen, er selbst zu Fuß, darüber möchte ich im Anschluss, wenn wir diesen Text durchgegangen sind, das wird relativ zügig gehen, mit euch nachdenken. Ich habe da so eine Vermutung und möchte da einfach mit euch diesen Text erarbeiten und gucken, vielleicht habt ihr da auch noch Gedanken, weil ich glaube, dass das schon einen gewissen Grund hat, wieso Paulus sich entschlossen hat, eben nicht mit dem Schiff zu fahren, sondern zu Fuß dieses Stück zu reisen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Erstmal machen wir diese Reiseroute. Jetzt Vers 14, also sie sind jetzt in Assos. Vers 14, als er aber in Assos mit uns zusammentraf, also Paulus mit seinem Mitarbeiterteam im Assos, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mytilene. Wieder zur Karte, damit wir das Ganze nachvollziehen können. Hier Assos und sie sind jetzt mit dem Schiff, jetzt auch mit Paulus zusammen, hier mit dem Schiff gereist nach Mytilene. Das hier ist die Insel Lesbos. Vielleicht erinnert ihr euch noch so an den Flüchtlingssturm, so 2015 und so. Da war diese Insel häufiger auch mal in den Medien wegen dem Flüchtlingsstrom. Das ist diese Insel Lesbos und hier ist dann die Stadt Mytilene, wo sie dann hingekommen sind. Mytilene war dann die Hauptstadt der Insel. Also dort sind sie jetzt gereist. Das war jetzt Vers 14. Jetzt Vers 15, die Reiseroute geht weiter. Und von dort, also von Mytilene, segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios. Tags darauf aber fuhren wir nach Samos und nach einem Aufenthalt in Trogylium gelangten wir am nächsten Tag nach Milet. So, diese Station gehen wir jetzt auch einmal durch. Also, wir waren jetzt hier in Mytilene und Lukas berichtet jetzt, wie sie dann mit einer Tagesreise auch wieder mit dem Schiff nach Chios gekommen sind. Das ist hier diese Insel und von Chios sind sie dann auch zur Insel Samos gekommen. Dort erwähnt er dann auch die Stadt, nämlich Trogylium. Das war wahrscheinlich auch die Hauptstadt von der Insel Samos. Und von Samos sind sie dann hier nach Milet gekommen. Also das ist die Reiseroute von Troas über diese Insel Lesbos, über die Insel Chios, über die Insel Samos nach Milet. Das musste damals alles so sein. Es war ja nicht so wie heutzutage. So, und so sind sie dann nach Milet gekommen. Das ist die Reiseroute. Jetzt geht es weiter mit Vers 16. Ja. 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 Hier war Paulus noch nicht. Also bei der zweiten Missionsreise haben wir gesehen, dass sie hier lang gereist sind, dann sind sie hierhin gereist und hier, das haben wir ja auch gesehen, da sind ja Menschen zum Glauben gekommen. Korinth, Beröa, Thessaloniki, Philippi und so, da sind ja überall Menschen zum Glauben gekommen. Hier hören wir gar nichts, weil hier war Paulus auch vorher noch nicht. Bei der zweiten Missionsreise war er nicht, auf der Insel Lesbos und Chios und so, da war er noch nicht. So, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie stark diese Inseln damals bewohnt waren. Vielleicht haben sie auch trotzdem noch mal ganz kurz da mit Leuten gesprochen über das Evangelium, aber stimmt, die Bibel lässt das offen. Also die sind ja auch ziemlich zügig unterwegs gewesen, haben wir ja eben auch gelesen, dass die dann, ne, also das ging ja die ganze Zeit so, die kommen nach Assos, dann kommen sie nach Mytilene, von dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios, tags darauf. Also die waren ja maximal einen Tag dann auf dieser Insel und dann ging es weiter. Also ob sie da groß evangelisiert haben, wie dicht besiedelt das war, das weiß ich nicht. Der Text lässt es völlig offen, ja. Das stimmt, also ist da wirklich nochmal ein guter Hinweis. Also das lesen wir tatsächlich hier nicht. Aber Paulus hatte es auch eilig, vielleicht auch deshalb, ich weiß es nicht, weil Vers 16 macht jetzt deutlich, dass Paulus es ziemlich eilig hatte. Er hatte nämlich ein Ziel. Vers 16. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Das war sein großes Ziel. Das jüdische Pfingstfest, da wollte er unbedingt dann in Jerusalem sein. Warum nach Jerusalem? Das wissen wir aus 2. Korinther Kapitel 8 und 9, weil er eine Kollekte dort hinbringen wollte mit den ganzen Brüdern, die dann zusammen waren. Deshalb sind sie ja dann auch am Ende nach Jerusalem gekommen. Wir wissen nämlich, dass in Jerusalem Hungersnot war. Die Gemeinde in Jerusalem war sehr bedürftig, die Geschwister dort. Sie hatten kaum genug, um das Leben zu bestreiten. Und Paulus hat ja dann während dieser dritten Missionsreise mit seinen Mitarbeitern eine Kollektensammlung gemacht, vor allem hier. Das wissen wir aus 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9, in diesen Gemeinden, vor allem in Korinth. Korinth war eine große, florierende Handelsstadt. Die Christen dort waren relativ reich und da hat Paulus sie ermutigt zu geben für die Geschwister in Jerusalem. Also dieses Geld hatte natürlich Paulus mit seinen Mitarbeitern auch noch die ganze Zeit dabei. Und er hatte es dann eilig, er hat sich das zum Ziel gesetzt. Ich weiß nicht, ob Gott ihm das deutlich gemacht hat oder warum, aber er wollte unbedingt bis zum Pfingstfest wollte er in Jerusalem sein. Deshalb hatte er es auch eilig und hatte jetzt nicht sehr viel Zeit dort verbracht. Und Vers 16 macht jetzt deutlich, dass Paulus, also der hätte ja tatsächlich, hier ist ja Milet, ne? Hier waren sie, hier ist Ephesus. Er war ja 3 Monate hier. Und jetzt war er jetzt über 3 Monate nicht mehr in Ephesus, aber jetzt wäre es ja ein kleines gewesen auf dem Landweg, diese Kilometer hier, das wären vielleicht 2 Tagesreisen, zu reisen und nochmal die Geschwister in Ephesus zu besuchen, zu ermutigen, sie im Glauben zu stärken. Hätte er alles machen können, aber er hatte es so eilig, dass uns Lukas Vers 16 sagt, er wollte aber nicht in der Provinz Asia bleiben, also wo Ephesus ist, um nicht viel Zeit zu bringen, denn er beeilte sich, möglichst an Pfingsten in Jerusalem zu sein. Er hatte es wirklich eilig. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich jetzt noch so einen kleinen Schlenker nach Ephesus mache und die Gemeinde dort in Ephesus besuche, wo ich über 2 Jahre war, da sind so viele Kontakte entstanden. Da wird ganz bestimmt Seelsorge notwendig sein, Ermutigung, Unterweisung, viele Besuche, viele Hausbesuche und so weiter und so fort. Und er hatte ganz praktisch gesehen wahrscheinlich die Sorge, zu lange festgehalten zu werden von den Leuten dann dort vor Ort. Und dann hätte er es nicht mehr geschafft, an Pfingsten in Jerusalem zu sein. Und deshalb hat er sich beeilt und hat sich dann entschieden, eben nicht diesen Abstecher nach Ephesus zu machen, aber er hat sich trotzdem eines nicht nehmen lassen und das ist jetzt der letzte Vers für heute Abend aus unserem Text, nämlich Vers 17, von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Also er hat jetzt seine Mitarbeiter genommen, er selbst ist nicht nach Ephesus gekommen, aber er hat seine Mitarbeiter genommen, einen Teil der Mitarbeiter und hat gesagt, hey, geht mal nach Ephesus, dort ist ja die Gemeinde und holt die Ältesten. Also wir merken aus diesem Text, da gab es eine Gemeinde, dort gab es Älteste und er hatte unbedingt noch diesen Ältesten der Gemeinde eine Botschaft zu sagen. Und deshalb hat er dann seine Mitarbeiter dahin geschickt, die haben dann die Ältesten geholt und die sind dann an diese Hafenstadt Milet gekommen. Und dort kommt es dann zu der berühmten Abschiedsrede, die Paulus dort gehalten hat gegenüber diesen Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Und weil das eine Rede ist, quasi eine Predigt an die Ältesten, habe ich mir gedacht, heute nicht da auch schon einzusteigen, sondern da möchte ich gerne beim nächsten Mal weitermachen. Und deshalb werde ich jetzt nicht tiefer in diese Rede einsteigen, das wie gesagt beim nächsten Mal. Nur ganz kurz, wir werden sehen, das ist eine ganz, ganz intensive Rede, die Paulus dort hält an die Ältesten und ein ganz persönliches Gespräch. Ich lese euch nur die letzten 3 Verse am Ende dieser Rede, also Apostelgeschichte 20, die Verse 36 bis 38, da steht, nachdem er dies gesagt hatte, also er hatte eine Botschaft an die Ältesten dort am Strand bei Milet, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Also die haben sich am Strand als Älteste mit Paulus hingekniet und haben intensiv gebetet. Und dann Vers 37, da wird deutlich, wie persönlich das Ganze war. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Merkt ihr, das war emotional, Emotionalität pur. Das war, warum? Vers 38, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Paulus wusste ganz genau, ich komme hier nicht wieder hin. Ich werde euch nicht wieder besuchen. Er wusste ganz genau, was auf ihn wartete. Das hat Gott ihm offenbart. Er wusste ganz genau, hier in Jerusalem, da wartet auf mich Verfolgung, da wartet auf mich Gefangenschaft. Und das war ja dann auch so. Das werden wir alles ja noch erarbeiten. Aber er hat den Ältesten schon gesagt, ja, wir werden uns nicht wiedersehen. Ich werde nicht hier wiederkommen. Und deshalb war es ein sehr, sehr emotionales Treffen. Und wir werden auch sehen, wenn wir nächstes Mal diese Rede lesen und da tiefer einsteigen, was diesem Mann wirklich wichtig war für die Gemeinde Gottes. Aber wie gesagt, das nächstes Mal. Das ist der Reisebericht, den wir uns jetzt hier Vers 13 bis Vers 17 angeschaut haben. Und zunächst einmal vielleicht so, habt ihr eine Idee oder einen Gedanken, warum diese Reiseinformationen, warum jetzt diese ganzen Reiseinformationen, wo sie überall waren, Lesbos, Chios und Samos und so weiter, warum teilt uns das Lukas mit? Habt ihr da einen Gedanken vielleicht oder eine Idee? Wieso das Ganze? Ja, genau, das muss man erstmal festhalten. Genau, die Bibel gibt uns da einen detaillierten Reisebericht weiter. Ich glaube, das ist so ein Gedanke da auch von mir, ich glaube, dass Lukas uns und somit auch Gott auch deutlich machen möchte, nicht einfach nur, dass es so war, das auch definitiv, aber auch deutlich machen möchte, am Vorbild von dem Apostel Paulus, was es heißt, beständig im Reich Gottes zu dienen und dran zu bleiben und treu zu bleiben. Ich meine, wir lesen da schnell drüber hinweg, wir gehen das hier so an der Karte vorbei, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, was für Reisestrapazen das Paulus und seinen Mitarbeitern gekostet hat. Ich meine, wenn wir allein diese Route jetzt hier, diese dritte Missionsreise einmal nur ganz stumpf durchgehen, dann sind das 4.500 Kilometer. Für uns heute gar nicht mehr so eine heftige Distanz. Das kriegt man ganz schnell heutzutage hin, mit dem Flugzeug und so weiter, kein Problem. Aber damals zu Fuß, mit dem Pferd, mit dem Schiff, unfassbar lange und heftige Reisestrapazen. Gefährlich, ständig gefährlich, Gefahren ausgesetzt. Du brauchtest starke Nerven und du warst ja auch ständig mit Menschen unterwegs. Da war es ganz sicher nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Ja, viel Geld, genau, deshalb auch sehr gefährlich. Ne? Spendengelder, die du da hattest, könnte jederzeit ausgeraubt werden. Und ich glaube, dass uns hier auch Gottes Wort deutlich machen möchte, diese Treue, diese Beständigkeit, das Ziel immer vor Augen. Bei Paulus war ganz praktisch das Ziel vor Augen, Jerusalem. Das ist mein Ziel und dieses Ziel verfolge ich. Und genauso ist es für uns, für mich, für uns alle wichtig, als Nachfolger Jesu, diesen unermüdlichen Einsatz für das Reich Gottes, das, was Gott uns aufzeigt und dann treu im Reich Gottes mitzudienen und treu seinen Dienst da auszuüben in Beständigkeit und Treue, egal was für Strapazen da kommen. Und da ist mir Paulus so ein großes Vorbild und Paulus erwähnt das auch im 2. Korinther 11, da erwähnt er, was er ja alles so durchlitten hat, für seinen Dienst gegenüber Jesus Christus. Und er spricht auch die Reisen an. Und diese Verse möchte ich uns einmal lesen. 2. Korinther 11, ab Vers 26 bis Vers 28. Da sagt Paulus, ich bin oftmals auf Reisen gewesen. Sehen wir ja hier. Ich war oft in Gefahren auf Flüssen. Ich war oft in Gefahren durch Räuber. Ich war oft in Gefahren vom eigenen Volk, die Juden. Die haben ihn ja verfolgt, die wollten ja, dass er endlich wegkommt vom Fenster. Ich war oft in Gefahren von Heiden, also von Nichtjuden. Ich war oft in Gefahren in der Stadt. Ich war oft in Gefahren in der Wüste, Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, also Spione und Menschen, die sich ausgegeben haben als Kinder Gottes, aber gar keine Kinder Gottes waren. Ich war oft in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Der Mann hat dann auch noch Sorge für die ganzen Gemeinden getragen. Und das ist nur ein kleiner Abschnitt. In 2. Korinther 11 wird alles beschrieben, detailliert, so was der Mann alles durchgemacht hat, dass er gesteinigt wurde und. Da wird das alles nochmal sehr, sehr deutlich. Und ich glaube, hier möchte uns Lukas auch nochmal deutlich machen, was am Vorbild des Paulus diese Treue, diese Beharrlichkeit im Dienst für Jesus Christus und sein Reich. Das können wir einmal so aus diesem Text, oder das nehme ich aus diesem Text so für mich auch nochmal ganz persönlich mit. Und dann habe ich ja gesagt, weil wir jetzt noch 20 Minuten haben, habe ich ja gesagt, möchte ich noch so einen Anhang machen. Und zwar wegen Vers 13. Ich lese uns nochmal Vers 13. Da ging es ja darum, da erwähnt Lukas, wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos, um dort Paulus an Bord zu nehmen, denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Dieses zu Fuß reisen. Also ich hatte euch ja gesagt, die waren ja hier in Troas, wo dieses Auferstehungswunder geschehen ist von Eutychus. Und sie sind mit dem Schiff losgereist, also die Mitarbeiter von Paulus. Paulus ist diesen Landweg gegangen. Und jetzt möchte ich euch mal eine detaillierte Karte zeigen von dieser Halbinsel. Also, das hier, da war Troas, hier war diese Hafenstadt, oder das ist so Troas. Und hier ist diese Hafenstadt, wo dieses Wunder von Eutychus geschehen ist. Und die Mitarbeiter, die sind dann hier eingestiegen, sind mit dem Schiff dann hier um diese Halbinsel bis hier nach Assos gekommen. Und Paulus, der hat sich ja entschieden, ich nehme den Landweg. So, jetzt konnte er aber nicht einfach quer durch, weil hier ist es sehr gebirgig, da führt gar kein Weg wirklich vorbei, sondern Paulus ist höchstwahrscheinlich hier lang gereist, weil hier ist ein Weg, hier lang und dann hier lang. Und man hat diesen Weg auch ausgegraben und aller Wahrscheinlichkeit nach ist Paulus auf diesen Weg, auf diesen Steinen gereist dann. Das ist so ein Bild von diesem Weg. Also diese Strapazen, und ich habe mal nachgeguckt, also von hier bis hierhin, das sind 52 Kilometer. Also ungefähr 2 Tagesreisen hat Paulus gebraucht. Und mir ist einfach in der Vorbereitung dann dieser Gedanke aufgekommen, warum? Warum wollte Paulus zu Fuß reisen und seine Mitarbeiter sollten mit dem Schiff reisen? Diese Frage bin ich einfach nachgegangen. Und bevor ich jetzt so meine Gedanken da mitgebe, wollte ich euch mal fragen, habt ihr vielleicht Gedanken, Ideen, warum Paulus das so gemacht hat? Ja, das geht in meine Richtung, ja. Ja? Ja, absolut so. Also ich bin froh, das bestätigt nochmal so auch meine Vorbereitung und meine Gedanken, dass die jetzt nicht ganz abwegig waren. Und deshalb möchte ich da auch nochmal so drüber nachdenken. Ah, du hast auch noch was? Okay, Gerd. Ja. Das geht genau das alles, was ihr jetzt so hier in die Runde gegeben habt, geht genau in die Richtung, wo ich auch nochmal mit euch so drüber nachdenken möchte, weil das ist auch meine persönliche Überzeugung, dass Paulus ganz bewusst jetzt so diese Zeit alleine brauchte im Hören auf Gott, im Stille sein, im drüber nachdenken, im gewisse Dinge reflektieren, im Gebet und so weiter und so fort. Weil zuerst einmal ist es ja wie ein Widerspruch. Wir haben ja gerade eben gelesen in Vers 16, Paulus hatte es ziemlich eilig. Der wollte unbedingt noch bis Pfingsten in Jerusalem sein. Und dann macht er aber im Grunde genommen, nimmt er ja dann diese Route dann so über den Landweg und die Mitarbeiter sollten mit dem Schiff, weil man könnte ja direkt von Troas dann schon nach Lesbos kommen und so weiter. Also das war schon irgendwie komisch, dass er jetzt diese Route so ein Stück weit verzögert hat mit diesem zweitägigen Fußmarsch. Aber ich glaube auch, dass das seine persönliche Überzeugung war oder er brauchte jetzt diese Zeit in der Stille vor Gott, im Stille sein und im Alleinsein. Weil wir müssen uns das ja so vorstellen, er war ja ständig mit Menschen umgeben, ständig mit Menschen und ständig wollten auch die Menschen etwas, ständig war er am Lehren, am Machen und Tun und jetzt nimmt er ganz bewusst sich diese Auszeit, allein zu sein mit Gott. Und er orientiert sich da an dem Vorbild von seinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und da möchte ich ganz kurz noch mit euch nachdenken, weil das sehen wir ja auch an Jesus, wie Jesus sich immer und immer wieder zurückgezogen hat, um allein zu sein mit seinem Vater. Ich möchte uns da mal exemplarisch ein paar Bibelstellen vorlesen. Einmal aus Lukas Kapitel 5. Lukas Evangelium Kapitel 5. Jesus hat gerade einen Aussätzigen geheilt. Und dann lesen wir in Vers 15 und 16 Lukas 5, da steht Folgendes. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus. Ist ja klar, ne? Jesus macht ein Heilungswunder, ein Aussätziger wird geheilt, die Nachricht breitet sich aus. Und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und jetzt kommt Vers 16. Jesus aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Auch hier, Jesus nimmt sich immer wieder diese Auszeit, allein zu sein mit seinem himmlischen Vater. Oder nach der Speisung der 5000, Matthäus Evangelium Kapitel 14. Jesus macht dieses riesengroße Wunder. Tausende von Menschen werden satt, Matthäus 14. Und dann lesen wir in Vers 23, und nachdem er die Menge entlassen hatte, also diese Tausenden von Menschen, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein, auch wieder. Er war umgeben von Tausenden von Menschen, aber er hat sich bewusst immer wieder Auszeiten genommen, allein zu sein. Oder auch der Evangelist Markus berichtet, aus Markus Kapitel 1 lese ich uns das einmal vor. Markus 1, die Verse 35 und 36. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einem einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Petrus und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jeder Mann sucht dich. Also alle wollen dich haben, Jesus. Und Jesus, er nimmt sich aber ganz bewusst hier in diesem Fall am frühen Morgen die Zeit, als es noch dunkel war, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, da stand er auf, ging hinaus ganz bewusst an einem einsamen Ort und er betete dort. Er war dort im Gespräch mit seinem Vater. Und noch eine letzte Bibelstelle, Lukas Kapitel 6. Das ist unmittelbar davor, bevor Jesus seine 12 Jünger auswählt. Und bevor er diese 12 Jünger ausgewählt hat, lesen wir in Vers 12, Lukas Kapitel 6, Vers 12. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Eine ganze Nacht verharrt im Gebet zu Gott. Und dann, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, Andreas und so weiter. Dann kommt die ganze Auflistung. Aber bevor Jesus diese 12 Jünger auswählt, verharrte er erst einmal eine ganze Nacht im Gebet, im Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Also er zieht sich immer wieder zurück, um zu beten. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, allein zu sein mit dem himmlischen Vater. Das ist für Jesus wichtig gewesen. Er bräuchte das ja eigentlich gar nicht, aber er hat es uns vorgelebt und wir brauchen es umso mehr. Jesus, er brauchte nicht das Gespräch mit Gott in dem Sinne, dass er um Vergebung bitten musste, weil er ja nie gesündigt hat. Wir brauchen das. Wir brauchen allein zu sein mit Gott, um unser Leben einfach zu reflektieren. Das, was gerade durch den Kopf geht, um ihn anzubeten, um Fürbitte zu tun, um auf ihn zu hören. Das, was Hubert auch gesagt hatte, um mit ihm das Leben zu besprechen, um Weisheit zu suchen, um dafür zu beten, dass meine Familie vor dem Bösen bewahrt wird und so weiter und so fort. All das, wie der Geist Gottes dann so leitet. Also wenn die Last und die Herausforderung zunehmen, umso mehr Zeit brauchen wir allein mit Gott. Und deshalb bin ich auch der Überzeugung, dass Paulus, er wusste ganz genau, was auf ihn zukommen wird. Und er hat sich diese Auszeit genommen, diese 2 Tage Gebetsspaziergang mit Gott, um allein zu sein und die Dinge nochmal zu reflektieren und auf ihn zu hören. Er wusste, er kommt bald in die Höhle des Löwen. Und deshalb braucht er diese Zeit allein mit Gott. Weil sonst die andere Alternative wäre, auf einem Schiff zusammengefercht mit diesen ganzen Männern und den Personen, die dort alle waren. Und er hätte nicht diese Ruhe. Und deshalb nimmt er sich diese Zeit allein mit Gott, um nachzudenken, zu beten und zu hören. Und ich weiß nicht, was ihr so für Erfahrungen gemacht, wie ihr das so praktiziert in eurem Alltag. Gerd hat es ja gesagt, wir brauchen das auch im Alltag, diese Zeit allein mit Gott. Ich kann nur an dieser Stelle einfach ein Zeugnis von mir geben. Ich kann Paulus und ich kann Jesus einfach nur bestätigen. Ich brauche diese Zeit allein mit Gott. Und ich versuche mir diese Zeit auch wirklich jeden Tag für eine Stunde mich zurückzuziehen, mindestens eine Stunde zurückzuziehen und einfach nur allein zu sein mit meinem himmlischen Vater. Das mache ich fast jeden Tag. Wenn es irgendwie möglich ist, eine Stunde zurückziehen und alleine mit Gott zu sein, auf ihn zu hören, mit ihm zu reden, Gottes Wort zu lesen und mich da zu füllen. Und gerade so in Urlaubszeiten, wie ich sie jetzt hatte, die sind ja auf der einen Seite sehr schön und das war auch sehr schön und ich bin auch sehr dankbar. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, so in der Mitte des Urlaubs so, mir fehlt wieder diese Zeit. Ich brauche diese Zeit. Da war so der Fokus Familie und das war auch gut und richtig und wichtig, gar keine Frage. Aber ich habe gemerkt, mein innerer Mensch, der hungert, der dürstet. Ich brauche wieder diese Zeit allein mit Gott, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und deshalb, das ist so einfach ein Zeugnis an dieser Stelle von mir, dass ich versuche, mir jeden Tag mindestens eine Stunde einzuräumen, um einfach mit Gott zu sein. So ist nichts Spektakuläres, einfach nur Zeit mit Gott zu sein. Und dann mache ich es so, am Anfang meiner Arbeitswoche, das ist dann der Dienstag, ich habe am Montag frei und dann am Dienstagvormittag, da plane ich mir immer, das mache ich schon seit anderthalb Jahren so, mindestens 2,5 bis 3 Stunden Zeit ein, einfach nur mit Gott spazieren zu gehen. Durchs Wiehengebirge und dann mit Gott spazieren zu gehen und allein zu sein mit Gott. Und ich kann nur an dieser Stelle das Zeugnis geben, dass das, glaube ich, die größte Tankstelle für mich überhaupt ist, um diesen geistlichen Dienst zu tun, den ich jetzt tue. Ne? Ich mache das ja jetzt 10 Jahre, bin ich jetzt 10 Jahre Vollzeit angestellt im Reich Gottes. Und ich glaube, hätte ich diese Zeit nicht allein mit Gott, dann könnte ich das nicht tun, in dieser Art und Weise, wie ich es tue. Und deshalb ist für mich das enorm wichtig, diese Zeiten allein mit Gott zu haben. Gleichzeitig, und das wisst ihr genauso wie ich, sind diese Zeiten aber auch meistens die Zeiten, die am meisten angefochten sind. Weil eins will der Teufel ganz sicher nicht, dass wir allein sind mit Gott. Und deshalb hat er immer wieder, ich kann ja da nur von mir reden, aber immer wieder so diese Versuchungen wie, Arthur, du hast keine Zeit, du hast so viel zu tun, bete heute etwas kürzer, hab weniger Zeit mit Gott, sonst schaffst du nicht deine ganzen Aufgaben. Und eines wurde mir einmal deutlich, je weniger Zeit ich eigentlich habe, umso mehr muss ich beten, denn dann habe ich mehr Zeit. Ich weiß, das klingt wie ein Widerspruch, weil wir denken ja häufig, ich habe keine Zeit, also bete ich weniger. Aber das ist ein Trugschluss. Je mehr du betest, umso mehr Zeit wirst du haben. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und vielleicht macht ihr diese Erfahrung auch. Je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, umso mehr Zeit habe ich. Gebet spart Zeit. Gebet nimmt nicht Zeit in Anspruch, sondern Gebet spart Zeit. Ich weiß, das klingt wie ein Widerspruch, aber das ist die Erfahrung, die ich einfach an dieser Stelle mit euch teilen möchte. Das ist ein Zeugnis von mir. Gebet spart Zeit. Und das ist immer wieder eine Überwindung, so viel zu tun zu haben und dann trotzdem zu sagen, und nein, ich mache jetzt aber diese Zeit mit Gott. Und ich habe schon so manches Mal erlebt, wie Gott dann einfach die Umstände so geführt hat und ich am Ende mehr Zeit hatte. Aber diese Zeit allein mit Gott. Und das möchte ich uns so als Ermutigung mitgeben. Da können wir von dem Herrn Jesus lernen, der uns das vorgelebt hat, dieses Alleinsein mit Gott. Und es kommt nicht auf die Stunde oder sowas ein, das war jetzt einfach nur ein Zeugnis von mir, ne? Nicht jetzt anfangen hier zu vergleichen oder so, sondern diese Zeit haben mit Gott. Und wir können von Paulus lernen, der auch diese Zeit allein hatte mit Gott im Gebetsspaziergang mit seinem himmlischen Vater. Habt ihr da noch etwas, so die letzten 5 Minuten, die ihr vielleicht noch teilen möchtet oder Gedanken, Ergänzungen, etwas noch weiterzugeben, bevor wir in die Gebetszeit gehen? Ja, das ist natürlich sowieso ein Geheimnis Gottes. Gott will gebeten werden, auch wenn er sowieso alles kennt. Egal, ob wir einmal oder zweimal oder 20 oder 100 Mal beten, aber trotzdem will Gott auch gebeten werden. Das wird ja auch deutlich in diesem Gleichnis von Lukas 18, wo Jesus dieses Gleichnis bringt mit dieser Witwe und diesem Richter. Und die Witwe will Recht haben von diesem Richter. Und diese Witwe nervt diesen Richter die ganze Zeit, bis er ihr endlich Recht spricht. Und Jesus nimmt ja dieses Beispiel und sagt, und wie viel mehr wird euer himmlischer Vater also für euch einstehen? Und deshalb dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nerven gegenüber Gott, trotzdem dran zu bleiben und immer wieder auch das Gleiche, also und Neues zu beten, so wie der Geist Gottes leitet und auch auf ihn zu hören, das, was Hubert ja auch gesagt hat, so auch einfach stille zu sein und auch zu empfangen, was Gott einem auch weitergeben möchte, durch sein Wort und auch durch das Hören auf ihn. All das ist wichtig und notwendig. Ne? Und deshalb braucht es diese einsamen Stunden mit Gott, dieses Alleinsein mit Gott. Ist so wichtig. Ja, genau. Das ist so dieses betende Lesen. So, ne? Oder auch mal einen Psalm zu nehmen und zu sagen, hier, diesen Psalm, den bete ich jetzt sozusagen vor. Ne? Auch, oder auch einzelne Bibelstellen dann auch. Ja. Okay, soweit?